Ja, was ist so das Besondere am Film? Das kann ich jetzt so allgemein gar nicht sagen. Also, ja, also, dass es so ein Mittel ist, mit dessen man sich so der Welt vergewissern kann im Sinne, ja. Ja, also zum Beispiel, wenn ich dann so Orte suche für einen neuen Film und dann gehe ich oft so alleine erst los und dann später mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Also, so dieses Gucken, ja, da so Orte zu finden, sozusagen, oder auch überhaupt mal so genauer auf die eigene Stadt oder wo auch immer gedreht werden soll, sich das so anzugucken, das finde ich zum Beispiel extrem lehrreich und jedes Mal wieder und auch interessant. Und das eben so, das sind so Sachen, die ich eigentlich so lange wie möglich machen möchte.
Das ist lustig, jetzt habe ich mir gerade gedacht, ich lasse schon einmal rennen, wenn das okay ist. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, durch dieser Raum hier vom Filmmuseum, der könnte irgendwie aus einem deiner Filme stammen.
Der hier, ja, das ist so sehr, sieht eher nach Provisorium aus, ja, genau. Genau. Das stimmt, ja.
Wäre das sowas, dieses Karge, dieses Hingeworfene, wäre das was?
Ja, da haben wir jetzt nicht immer so gezielt nachgesucht. Also jetzt im Schatten gibt's so am Anfang so eine Wohnung, die so ein Übergangswohnung ist, sozusagen so eine karg möblierte Wohnung für die Hauptfigur, der sich eigentlich jetzt nur in solchen Kontexten aufhält, Hotels, möblierte Wohnungen und überhaupt keine feste Adresse hat. Aber in dem verbrannten Erde gibt es da so ein dysfunktionales Museum, ja, das war eher ein Glücksfall, ja. Wollten eigentlich woanders drehen, also so einen regulären geöffneten Museum, und da haben wir aber keine Drehgenehmigung gekriegt und oder nur so Slots, da hätten wir jetzt viel zu kurze Slots, da hätten wir gar nichts machen können. Und da gab sich eben die Möglichkeit, das ist das ehemalige Ethnologische Museum in Dahlem, und die sind in diesem Zeitraum, jetzt ist es glaube ich auch schon komplett passiert inzwischen, die sind so sukzessive ins Humboldt Forum umgezogen in
Okay.
Berlin, ja, so ein großes Museumskonstrukt, der was so in den letzten Jahren ins Leben gerufen wurde. Jedenfalls war dieses Museum geschlossen und die ganzen Artefakte waren im Grunde schon so in Kisten verpackt. Und das war natürlich, das hätten wir jetzt gar nicht herstellen können, das wäre jetzt viel zu aufwendig gewesen. Ja? Das war sozusagen ein Glücksfall. Ja? Also ja, das war insofern, da hatten wir jetzt, das haben wir jetzt eher so zufällig gefunden. Aber das hat mich natürlich sehr interessiert, weil es eben nochmal so ein anderes Bild eines Museums vermittelt, als man es so gewohnt ist daneben.
Und es geht um ein Gemälde von Caspar David Friedrich. War das bewusst so gewählt? Weil jetzt gab es ja, glaube ich, 250 Jahr Jubiläum und große Ausstellungen in Hamburg und Berlin. Hast du
Nee, das
gedacht, das passt irgendwie gut?
hatte ich nicht auf dem Schirm, weil also das Drehbuch, das hat ja aber so einen doch relativ langen Vorlauf, und das war dann tatsächlich nicht geplant. Also es sollte sozusagen, es hätte jetzt auch theoretisch auch ein anderer Maler, Malerin sein können. Es sollte ein wertvolles Gemälde sein, was eben dadurch auch so eine gewisse Signifikanz hat. Ja, so ein Maler, der so bekannt ist, und das Format sollte jetzt auch nicht so riesig sein, dass sie da jetzt nicht so ein Riesengemälde durch die Gegend schleppen müssen, das war auch noch wichtig. Und das waren so die Faktoren, die auf dieses, da traf dieses Bild da zum Beispiel, die trafen auf dieses Bild zu, was wir dann letztlich auch benutzen konnten, oder die Kopie davon. Aber das war nicht geplant. Also beziehungsweise das war jetzt nicht im Hinblick auf diese Ausstellung, von der ich jetzt nichts wusste. Das haben wir eigentlich erst so das war ja dann immer noch eine Weile vorher, in der Schnittphase so mitbekommen. Aber das war uns natürlich trotzdem recht, klar.
Da gab es ja einen richtigen Hype um diese Ausstellungen, oder? Man
Stimmt,
kam ja,
die
glaube
war
ich, gar
sehr
nicht zu
groß.
Karten und
Das stimmt, ja. Ja.
war das auch so die Idee? Mir fällt der Name des Bildes jetzt gerade nicht ein.
Frau vor untergehender
Ah
Sonne.
ja. Und es ist ja sehr schönes, sehr farbenfrohes Bild auch,
Ja.
um das laienhaft zu beschreiben. War das auch so bewusst gewählt, um quasi einen Kontrast zum Film zu stellen, der sehr dunkel ist, sehr viel spielt in der Nacht?
Ja, eigentlich gar nicht so sehr, sozusagen. Also das war jetzt, wobei wir hatten jetzt ja vielleicht so 5, 6, 7 Sachen zur Auswahl, an die wir jetzt überhaupt hätten rankommen können in dieser Kategorie. Da war es einfach auch schon so das Bild, was ja, es gab dann so Paul Klee in dem Format oder wie auch immer, so Chagall und so weiter. Und das waren auch so Bilder, die so ein bisschen offen, weil das Bild ja immer nur so ganz relativ kurz zu sehen ist, so relativ schwer zu erfassen waren auf so einen kurzen Blick. Ja. Und dieses Bild von Caspar David Friedrich hat eben schon so eine Signifikanz, das hat man sofort erfasst im Grunde und auch durch die Farbigkeit, ja, so die diese romantisch-rote Farbigkeit, also deswegen, das hat schon eine Rolle gespielt, ja. Also dass dieses Bild im Grunde so leicht und schnell zu erfassen ist auch.
Und das eigentliche Bild hängt ja in Essen,
Das
oder?
hängt in Essen, ja.
Da bist du ja aufgewachsen.
Da bin ich aufgewachsen und ganz ursprünglich hatten wir tatsächlich auch, da war das Drehbuch aber noch völlig anders strukturiert, ganz ursprünglich sollte es tatsächlich auch der Raub in Essen spielen und da hatten wir dann im Vorfeld, also das war noch so im Treatment-Stadium, noch so sehr früher Anfang, da hatten wir dann schon mal so vorgefühlt, wie das dann so aussieht, ob man da eventuell drehen könnte und so weiter. Und da haben sie sofort abgeblockt, auf gar keinen Fall und so weiter. Und das, also Spielfilm schon gar nicht, sozusagen, also allenfalls mal so eine Stunde für irgendwelche Kulturbeiträge und so weiter. Aber deswegen habe ich das auch von vornherein umgebaut auf Berlin dann, ne, so. Und sonst hätte ein größerer Teil dann tatsächlich auch in Essen stattgefunden. Also zumindest so die Hälfte des Films. Berlin hätte dann erst später eine Rolle gespielt. Ja, aber wollten aber trotzdem dann bei dem Bild bleiben und haben dann gefragt, ob wir zumindest die Rechte kriegen, sozusagen, dass das.
Das wollte ich gerade fragen, ob man das braucht, quasi.
Braucht man ja. Also man braucht sozusagen die Reproduktionsrechte sozusagen. Die haben die und wir haben ja richtig so eine Kopie herstellen lassen sozusagen. Und dafür brauchst du natürlich auch eine Erlaubnis. Also die jetzt nicht einfach nur ein Foto war, sondern das war dann so nachgemalt. Also auch Fotogrundlage natürlich in dem Fall. Aber das war so nachgemalt, damit es eben auch so eine
Textur quasi hat.
Textur hat, die Oberfläche, genau. Und
Auch der
genau.
Rahmen wahrscheinlich ist
Und der
nachgebaut.
Rahmen, genau, den haben wir nachgebaut, dann nachbauen lassen. Für den Rahmen glaube ich nicht, aber für das andere braucht man auf jeden Fall die Rechte.
Das ist ja Verbrannte Erde, das ist ja der zweite Teil einer, jetzt habe ich schon gelesen, wahrscheinlich einer Trilogie um den Gangster, um den noblen Gangster, muss man ja fast sagen, Trojan, der darauf spezialisiert ist, ja, krumme Geschichten zu drehen und davon zu leben. Und das ist ja, er kehrt ja in dem Film irgendwie nach Berlin zurück. Aber für dich war es ja auch ein Zurückkehr nach Berlin, ein filmisches, oder?
Ja, kann man so sagen. Also ich lebe ja schon sehr lange in Berlin, aber ich habe die letzten Filme immer so außerhalb gedreht, also vor Verbrannte Erde, also Helle Nächte da war Norwegen angesiedelt, also im nördlichen Teil von Norwegen, richtig so in der Nähe von Tromsø. Und der Film davor, Gold, British Columbia, ja,
Der Western.
genau, ne, und also völlig woanders. Und ich hatte eben tatsächlich auch dann auch länger nicht mehr in Berlin gedreht und die Stadt hatte sich dann auch in diesem Zeitraum doch auch drastisch verändert, jetzt in den ganzen letzten 10 Jahren, würde ich sagen. Und da hatte ich so Lust, mir das auch so genauer, nochmal so genauer anzugucken. Und das ist ja auch ein Teil der Geschichte, dass sozusagen das Trojan dann eben, also die Hauptfigur aus im Schatten dann nach Berlin zurückkehrt, aber in so ein völlig verändertes Berlin nach 14 Jahren. Ja, das hat mich auch interessiert. Also ich habe mir tatsächlich auch, man guckt ja dann wirklich nochmal so anders auf die eigene Stadt, wenn es darum geht, jetzt so einen Film vorzubereiten, dann sonst, wenn man so im Alltag, nimmt man da vieles eher so halb bewusst wahr sozusagen, ja, und so muss man sich dann vieles nochmal so genauer angucken und das war auch ein interessanter Prozess.
Und er ist ja also von Michel Matisevic gespielte Gangster und er ist ja so vom alten Schlag. Also er hat so Prinzipien, ein Gangster mit Prinzipien. Und der trifft dann natürlich auf eine veränderte Welt. Und zuerst in Essen spielt's ja auch
Ganz am Anfang,
der
genau.
Anfang. Und da wird er gleich mal übers Ohr gehauen und kann Uhren irgendwie nicht verkaufen, kriegt dann viel zu wenig geboten dafür und muss dann irgendwie wieder erfremdelt mit Berlin, muss dort aber irgendwie zurück. Hast du selber auch dieses Fremdeln gespürt, als du wieder in der Stadt gedreht hast?
Ja, ne, das kann ich jetzt, das beim Drehen, ja, das war jetzt, also im Detail jetzt auch nochmal anders als sozusagen bei dem letzten Film, weil es also nochmal viel bürokratischer geworden ist, in Berlin zu drehen. Und es ist ja auch, es wird ja auch viel gedreht in Berlin. Das war schon auch nochmal anders, also bei dem Film, den ich da zuletzt gedreht hatte, aber das ganz Wichtigere war eigentlich sozusagen, dass ich, naja, also schon, das schon auch problematisch finde, inwiefern sich, also wie Berlin sich verändert hat, so in den letzten 10 bis 15 Jahren. Ja, das war eigentlich eine Stadt, wo man eigentlich immer, ja, also sein, wo auch viele Personen mit so einem, ja, so mittleren oder geringeren Einkommen im Grunde, gerade auch aus dem Kulturbereich eben, ja, und da schon einfach Spielräume hatten, ja, so was Wohnungen anbelangt, die Wohnungen waren günstig, Lebenshaltungskosten und was einem einfach so Spielräume verschafft hat. Das hat sich schon drastisch geändert, ja, also die Preise sind so extrem angezogen, die Mieten und alles andere auch und also ich unterrichte ja zum Beispiel auch an der Universität der Künste in Berlin und ich sehe das auch bei meinen Studierenden, dass die ja, also vor, ich würde sagen, vor 10 Jahren oder so war es dann eben schon noch möglich, sagen wir mal, wenn man gerade intensiv etwas diskutiert, dann macht man eben 1 oder 2 Stunden länger, ja, und das war völlig selbstverständlich. Und jetzt geht das eigentlich nicht mehr, weil sozusagen das ist alles so eng eingetaktet, ja, so, weil die dann sozusagen, wenn das Seminar oder der Kontext, Plenum oder was auch immer dann vorbei ist, müssen die sofort los, weil sie einen Job haben, ja, den sie auch machen müssen, damit sie auch ihre Miete bezahlen können und so weiter, ne? Das spürt man dann, das merkt man auch in solchen Effekten
Das
sozusagen.
ganze
Ja,
andere
so.
Druck, der
Ja,
anscheinend
also das Ökonomische spielt schon immer größere Rolle eigentlich. Ja.
merkt man das auch an den Filmen, die auch die Studierenden jetzt vielleicht machen?
Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also das könnte ich jetzt nicht so benennen. Also das ist dann schon nochmal so ein. Da haben sie ja alle Freiräume sozusagen, aber vielleicht spielt das dann, und das kann ich jetzt aber nicht so genau benennen sozusagen, ne, dass sie sozusagen auch die Zeit, die sie dafür investieren sozusagen, dann auch viel reglementierter ist sozusagen, ne. Das kann sein im Einzelfall, das ist ein bisschen schwer zu greifen allerdings. Ja.
Verbrannte Erde wird ja jetzt ja, glaube ich, in Wien erst aufge-, also in Österreich Premiere quasi. Man sieht da ja ein Berlin, das ja das nicht das typische Berlin zeigt. Also man sieht abgelegene Industriestädte, man sieht abgelegene Straßen, man sieht Parkhäuser sehr viel, es geht viel ums Fahren. War das so bewusst gewählt, quasi das abgefilmte Berlin gar nicht mehr zu zeigen, das gar nicht mehr so verorten zu müssen?
Ja, das hat mich tatsächlich jetzt nicht so interessiert, diese Orte, die halt immer zu sehen sind, so oder oft zu sehen sind, so ein Berlin, so ein Berlin-Film, ja, die da, ja, diese Berlin-Signifikanz da so abrufen. Also das ist ja dann, wird ja auch so über Gebühr strapaziert. Also das hat mich dann eben nicht interessiert. Ich wollte schon gucken, dass es eben einerseits so Sinn macht für die Geschichte, dass es eben auch so, ja, so Orte sind, wo, das sind ja alles sozusagen, also Treffen, die sozusagen im Kontext von Illegalität, Kriminalität stattfinden eben, ne, dass das eben, ja, so im Grunde so anonyme Transitorte sind dann eben, ne, wie Parkplätze, Parkhäuser. Und gleichzeitig aber auch so dieses Neue der Stadt teilweise ist ja dann auch hier und da zu sehen eben, ne? Und diese eigentlich auch so sehr gesichtslose Architektur, die so auf die Besserverdienenden so zielt, wo die ähnlich in fast allen modernen Städten identisch aussieht fast, ja, so ganze Stadtteile. Also so eine Mischung daraus zu bauen sozusagen, das hatte mich so bei dem Fall so interessiert. Also einfach auch so eine ja, so diese Unwirtlichkeit der Stadt, ja, so die in diese Richtung hat sie sich aus meiner Wahrnehmung schon stark bewegt zuletzt jetzt, das dem auch nochmal so eine Form zu geben, da haben wir schon auch so gezielt dran gearbeitet. Ja.
So eine Unwirtlichkeit, in dem man sich wirklich nur noch mit Autos bewegen will, habe ich mir irgendwann einmal gedacht. Da will
Zum
man vielleicht so
Beispiel.
als Fußgeher gar nicht mehr so unterwegs sein.
Ja.
Diese Autofahrten, das ist ja
Ja.
schon
Ja.
das wiederkehrende Element des Films auch.
Ja, und so ein Auto ist ja eigentlich auch so ein wie soll ich sagen, wie so ein kleiner Panzer der Vereinzelung auch, ja, so wo die, ja, wo man sozusagen als Einzelner sich nochmal so abpanzert sozusagen im Hinblick auf seine Umwelt dann eben, ja, so, und das spielt natürlich bei den Figuren dann auch eine Rolle.
Auch wie diese neueren Autos gebaut sind, oder die ja so fast luftdicht verschlossen sind, alles
Ja.
funktioniert automatisch, große Bildschirme. Also das
Ja,
ist ja
genau,
auch.
wobei diese Autos in dem Fall dann auch wieder, ja, zumindest bei den beiden Hauptfiguren, also jetzt so die kriminellen Hauptfiguren, Trojan und Diana, der Fluchtfahrerin, dann eben nicht so eine Rolle spielen, weil die ja Autos bevorzugen für ihre Arbeit, die sozusagen dieses Übermaß an Elektronik nicht haben, weil das natürlich auch Systeme sind, die Daten sammeln, ja. Deine Bewegungsdaten sammeln und so weiter. Und das ist natürlich nicht in deren Interesse. Im Gegenteil, ja, sie wollen ja anonym unterwegs sein. Und deswegen fahren die ja dann auch gezielt dann so ältere Modelle, wo die denn jetzt noch nicht komplett ausgestattet sind mit dieser überbordenden digitalen Technik.
Der Film beginnt ja auch mit einer sehr ruhigen Fahrt dieser Fluchtwagenfahrerin Diana.
Ja.
Die da sehr taktisch vorgeht und man
Genau.
weiß, okay, sie kennt hier jede Straße, sie kennt jede Abzweigung
Ja.
und eigentlich ohne aufs Gas treten zu
Ja.
müssen, wirklich der
Ja.
Polizei entkommt. Das baut, habe ich mir gedacht, dieser Film baut von der ersten bis zur letzten Minute so eine Spannung auf, wo ich nicht ganz genau weiß, wo die herkommt. Kannst du das
Ja.
irgendwie
Ja.
beschreiben?
Ja, das hast du schon ganz schön formuliert, fand ich, mit diesem taktischen Fahren, ja, weil es in dem Fall da jetzt auch tatsächlich nicht drauf ankam, also besonders schnell zu sein, sozusagen, auf einer übersichtlichen Strecke womöglich dann noch so, sondern eben auch dieses, ja, also jetzt auch so diese verwinkelten Straßen dann eben als solche auch zu nutzen und dadurch auch immer sozusagen aus dem Sichtfeld der Verfolger zu verschwinden dann eben. Und das braucht dann eben auch nicht auch die Höchstgeschwindigkeit, sondern eher, wie du es gerade schon gesagt hast, so eher so eine taktische Ortskenntnis sozusagen, ne? Taktischer Umgang mit der Kenntnis des Ortes. Und ja, das fand ich jetzt auch so als, wie soll ich sagen, das zu filmen fand ich auch interessanter als jetzt, ja, so mal abgesehen davon, dass wir jetzt womöglich gar nicht die Mittel gehabt hätten, das jetzt so herzustellen. Ja, da musst du ja ganze Stadtteile dann absperren und wie auch immer. Jedenfalls, das hatte ich ja auch so das Gefühl, das hat man schon 1 Million Mal gesehen sozusagen und wir wollten versuchen, das eben so ein bisschen anders zu bauen und gleichzeitig aber auch, wie du es gerade gesagt hast, auch eine Spannung aufzubauen, ja, die dann vielleicht eher durch die reduzierte Geschwindigkeit entsteht als durch so eine extreme Beschleunigung.
Es ist so ein witziges also so ein Wechselspiel, habe ich mir gedacht. Es ist auf der einen Seite total beruhigend, mit in diesem Auto als Zuseher zu sitzen, weil man weiß, sie ist total kontrolliert, sie weiß ganz genau, was sie macht, sie wird sicher keinen Unfall bauen. Also dieses
Ja,
Also
das hat
man hat
sie.
so ein Vertrauen in sie. Auf der anderen Seite ist man da total nervös natürlich auch, weil man sofort mitfiebert, obwohl das ja eigentlich die Bösen sind auch. Obwohl
Ja,
es gibt dann
genau.
noch Bösere, muss
Ja,
man dazu
genau.
sagen.
Nee,
Aber
In der Relation, weil es ja sozusagen auch gar in der Relation sind sie dann tatsächlich noch die, die ja sowas wie so ein Restethos, ja noch Arbeitsethos oder überhaupt einen sozialen Ethos vielleicht noch so noch haben und sind dadurch eigentlich auch noch am ehesten sympathisch im Vergleich zu den anderen, die da um sie herum sind eben. Und weil du es gerade sagtest mit der Fahrerin, das war ja, das ging mir ja beim Drehen auch schon so, dass also sie hatte eigentlich gar nicht so viel, sie hatte relativ viel wenig Zeit, sich adäquat so darauf vorzubereiten, die Marie Leuenberger. Hat das aber in so einem kurzen Zeitraum wirklich erstaunlich gut gemacht. Ich meine, sie ist eh eine gute Autofahrerin, aber man musste da schon noch mal so ein bisschen kontrollierter mit umgehen. Und also wir haben jetzt natürlich jetzt nichts gemacht, was jetzt besonders gefährlich gewesen wäre für sie jetzt. Da am Ende gibt es so ein paar kurze Momente vor diesem Crash sozusagen, wo es dann mal so ein bisschen schneller wird. Aber da saß man tatsächlich auch Stuntfahrer aus Sicherheitsgründen am
Ah,
Steuer
okay.
dann sozusagen. Das muss man dann auch so machen, einfach um die Schauspieler dann nicht zu,
Da
Schauspielerinnen nicht.
wurde da auch was abgesperrt
Da,
dann.
das muss man auch
Das muss
absperren,
man ja.
ne? So, weil da kann auch plötzlich jemand aus dem Hauseingang auf die Straße laufen und so, ne? Also das muss man dann alles absperren. Naja, und sie, ich saß ja in der Regel, saß ich sozusagen, das ist ja die einzige Möglichkeit, wo ich mich dann unmittelbar noch mit ihr austauschen kann. Ich saß dann mit so einem kleinen Monitor direkt neben ihr auf dem Beifahrersitz
Ach so,
und
wirklich.
ja, und das war schon, das war schon. Teilweise dachte ich, okay, das macht sie jetzt nicht wirklich, ja? Und dass sie da so doch zügig in so einen dunklen Park reinfährt. Und aber das hat sie, aber sie hat das gleichzeitig, mit, das haben wir auch mehrmals wiederholen müssen und so weiter. Und das hat sie aber mit so mit einer Sicherheit gemacht, die, ja, da war ich dann auch sehr schnell
Hat irgendwie Blut
beruhigt.
geleckt
Da war ich
anscheinend.
beruhigt dann, also ohne dass es jetzt, wie gesagt, sie hat das dann, das war jetzt nicht wirklich gefährlich, aber sie hat es dann eben, das muss man eben trotzdem, das muss ja auch gut aussehen, ja, so als wir behaupten ja von der Erzählung her auch, dass es eben Professionelle sind, professionelle, dass sie eine professionelle Fluchtfahrerin ist, Trojan ein professioneller Krimineller ist, und da müssen natürlich auch so die Handgriffe entsprechend sitzen dann auch. Das
Ja.
muss dann überzeugend aussehen dann auch. Und das hat's dann, war dann auch so bei ihr, war ich dann auch beruhigt.
Ist das auch so ein besonderer Reiz, dass du wieder zu diesem Genre-Film zurückgekehrt bist? Dieses Heist-Movie, sagt man ja auch, diese Gangsterfilme.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auf sowieso so ein Genre, so ein Subgenre ja fast. Also was mich sowieso interessiert, also ich gucke das auch sehr gerne im Kino. Das, ich weiß nicht, das interessiert mich irgendwie, und das, weil da ja auch sozusagen so die Vorbereitung, die Durchführung, die Nachbereitung, so, das ist so wie so ein Arbeitsprozess, den man da verfolgt, das, und der gleichzeitig auch so aufgeladen ist eben so, ne, also durch dieses Genre Kriminalfilm eben aufgeladen ist, und das interessiert mich eben, ne, dass man eben, das finde ich reizvoll, ja, das so, sowohl das zu gucken als auch daran so selber zu arbeiten. Und ja, da hatte ich Lust. Das war eigentlich nicht von vornherein geplant. Das ist jetzt, als wir im Schatten gedreht haben, war das noch überhaupt nicht klar, dass das jetzt, dass es dann noch einen Folgefilm oder vielleicht sogar dann noch einen geben könnte. Und das, ja, das ist mir dann auch erst so ein paar Jahre nach im Schatten ist das eigentlich so aufgepoppt sozusagen, dass ich da eigentlich Lust habe, da noch mal dran anzuschließen und zusammen mit dieser doch auch dieser Rückkehr nach Berlin, dieser starken Veränderung der Stadt, ist dann da so eine Geschichte draus geworden.
Wie wäre das der Film ohne Michel Martinsevich überhaupt denkbar? Aus deiner
Für mich
Perspektive?
jetzt nicht, ja. Also jetzt der zweite Teil sowieso nicht, das ist ja die gleiche Figur sozusagen. Und der dritte dann auch nicht. Aber also jetzt so rein, wenn man das sozusagen das gleiche Universum so behauptet, ist das ja zwingend. Aber auch für den ersten Film, also ich hatte ihn, Michel hatte ich in ein paar anderen Filmen gesehen, unter anderem in dem Dominik Graf-Film, dem Hot im Paradies heißt der, so ein Fernsehfilm von Dominik Graf, den
Er
ich
dreht ja
sehr.
unglaublich viel. Ich habe mir das jetzt kurz angeschaut. Früher sehr, war
Genau.
sehr, sehr beschäftigt.
Genau. Und jetzt, und dann, ja, und der hatte mich eigentlich gleich so, da bin ich ziemlich schnell auf ihn so aufmerksam geworden und dachte, das ist eigentlich genau die richtige Person für die Hauptfigur, obwohl er da ganz anders spielt jetzt
Ja.
und hatte dann auch andere Sachen von ihm gesehen. Und das war eigentlich so meine, ja, ich hätte mir jetzt tatsächlich für den Im Schatten niemand anders vorstellen können oder es wäre auf jeden Fall ein anderer Film geworden. Und da war ich auf jeden Fall sehr, sehr froh darüber, dass er das auch gleich zugesagt hat und auch wie er damit umgegangen ist. Und ja, so insofern war das so also die allererste Wahl, mit der ich dann auch sehr zufrieden war.
Wie war das für ihn jetzt wieder in diese Rolle zu schlüpfen? Natürlich einige Jahre älter, das liegen ja 14 Jahre
Ja.
dazwischen.
Ja, da haben wir eigentlich gar nicht so viel drüber gesprochen. Also es war im Grunde, er hatte auch Lust drauf, also jetzt diese Figur noch, in diese Figur dann nochmal einzusteigen. Und da haben wir jetzt im Detail gar nicht so viel drüber gesprochen. Also das ergab sich dann einfach, war so fast so aus dem Buch so selbsterklärend, worum es geht und was die Unterschiede auch vielleicht zu dem ersten Teil sind. Und natürlich, 14 Jahre, ja. Ich meine, erst macht ja auch körperlich was mit einem. Das erzählt das dann schon im Grunde fast mit, dann ja, so ohne dass man es das groß betonen muss. Und das haben wir eigentlich auch gar nicht. Und ja, so ansonsten ist er als Figur ja eher fast gleich wie im ersten Film. Nur das Umfeld hat sich eben komplett geändert, ja. Und das schafft dann eben wieder neue Probleme für ihn dann eben. Ja.
Und es ist ja auch erstaunlich, wie die Darstellerinnen es auch ja schaffen, mit so wenigen Worten so viel zu erzählen. Also das ist das dann beim Dreh, also nimmst du dann noch weg oder schaut das Drehbuch schon so reduziert aus?
Na, es ist eigentlich ein Prozess, ja, so wo, also wenn die schreibt dann erstmal, also ein paar Versionen dann, bis dann so fast drehfertig ist sozusagen und dann kommen die Schauspielerinnen dazu und das ändert dann schon nochmal einiges, ja, also am präzisen Wortlaut dann auch und oft ist es auch so, dass wir da nochmal reduzieren tatsächlich, also gar nicht so viel dazukommt, sondern eher
Eher noch mal weg.
wir Sachen wegnehmen, also auch im gegenseitigen Einverständnis dann eben auch und beim Drehen dann fast dann nochmal, ja, also weil es im Grunde jetzt so, also nicht, dass ich jetzt, dass das so ein grundlegendes Arbeitsprinzip von mir wäre, aber bei der Geschichte war das einfach jetzt insbesondere in diesem Kriminalfilm jetzt hier, fanden wir das eigentlich immer passender sozusagen, weil diese Figuren auch die verbergen ja extrem viel voreinander, ja. Das ist sozusagen ihre professionelle Lebensversicherung auch so ein bisschen oder so sehen Sie das zumindest. Und das heißt ja eben, dass man auch viel voneinander verbirgt eben, ja. Und insofern haben wir da auch, ja, also wenn wir da so Anflüge von Redseligkeit und so weiter oder was dann, wie auch immer, in dem Kontext so schien, dann am Set dann fast eher nochmal reduziert dann eben, ja, so,
Es gibt ja im Film auch ein Telefongespräch, in dem also glaube ich, kein einziges Wort gesprochen wird. Und
Ach so.
trotzdem ist eigentlich alles gesagt. Das ist ja, das muss
Ja,
man auch mal schaffen.
wo die beiden sich so belauern, ne? Also ich meine, die laufen sich ja vorher nicht über den Weg. Also die sehen sich ja physisch erst,
Ja.
tatsächlich stehen sich ja physisch erst ganz am Ende dann gegenüber und ansonsten wissen die nur voneinander, ne? So und also beziehungsweise dieser Handlanger des Auftraggebers, der das Bild dann den Bilddiebstahl dann Auftrag gibt, der beobachtet Trojan einmal aus der Ferne, aber es gibt eigentlich nicht, denn es gibt einmal so einen entfernten Blickwechsel zwischen den beiden, wo sich Trojan aber nicht sicher ist, ob der das nun wirklich ist, also der ihn jetzt gerade beobachtet hat. Und am Ende treffen sie ja erst aufeinander. Und das ist im Grunde der einzige Moment, wo die sich, wo es so eine Vorabkonfrontation gibt, ja, so und sie sich so gegenseitig belauern im Grunde, ja, so, also auch so ein, ist ja auch so ein Austesten, wer jetzt sozusagen dann doch was sagt und dich dann dadurch irgendwie verrät vielleicht auch. Aber das ist natürlich jetzt eher so eine artifizielle Setzung in dem Film, aber das war auf jeden Fall wichtig, die so einmal vorher, bevor es dann so kracht zwischen den beiden am Ende, die auf diese Weise so zusammenzubringen dann auch.
Wie merkst du das, dass da auch so Schauspielerinnen und Schauspieler auch so miteinander harmonieren? Hast du da schon beim Casting vorab so ein Gefühl dafür, bei wem das funktionieren könnte? Oder ist das da auch ein...
Ja, ich glaube, das muss man irgendwie haben. Also ich habe einige auch so Schwierigkeiten damit, jetzt so Leute, die jetzt schon so mehrere Filme gemacht haben, wo man die man auch kennen kann, ja, jetzt so sowohl Michel Martinovic als auch Marie Leuenberger als auch Alexander Fehling, ja, also da kann man sich einfach Filme angucken und auf der Grund, oder man kann die natürlich, also ich treffe die natürlich dann auch persönlich und rede mit denen dann über das Projekt und auf der Grundlage entscheide ich dann, aber ich mache eigentlich so keine Konstellationscastings. Ja. Also ich finde das für Schauspieler schon, also für mich auch, also extrem unangenehm, so Castings. Und wenn man und dadurch auch gar nicht so viel sagend, oft dann auch, ja, weil das eine unangenehme Situation ist. Also und solange man sozusagen andere Arbeiten von denen gucken kann, finde ich es für mich irgendwie wichtiger, das für mich selber entscheiden zu können, sozusagen. Ja, also, oder das ist sozusagen die Aufgabe auch für mich, das so selber zu entscheiden, wie das, ob das jetzt im Detail funktioniert. Das kann man auch, das weiß man auch nach dem Casting eigentlich nicht, ne? Beim Drehen ist es dann immer noch mal anders und so weiter. Und insofern ist das immer so eine kleine Wette sozusagen, ja, so, oder auch ein Risiko natürlich, aber ja, das muss man eben eingehen.
Ist das so ein, ich meine, du machst ja seit 30 Jahren jetzt Filme circa, oder? Und ist das so ein Gespür auch, das man mit der Zeit entwickelt, oder muss man ein paar Mal daneben gegriffen haben, jetzt unter
Ja,
Anführungszeichen,
also das, ja,
um so ein Gespür zu entwickeln?
ich weiß nicht, da ist man wahrscheinlich nie so ganz vor gefeit, dass man da jetzt auch, also jetzt bei dem Film jetzt würde ich da nichts, ist mir da nichts passiert dieser Art, aber da ist man, glaube ich, nie so ganz vor gefeit. Also ich würde jetzt gar nicht so drastisch formulieren, daneben gegriffen, sondern dass es irgendwie nicht harmoniert oder wie auch immer. Ne? So, das kann ja passieren. Ja, vielleicht, ja. Wobei das eigentlich auch schon so ein wichtiger Faktor war jetzt bei meinem ersten Film, Macht die Musik leise, da waren es Laien, ne? Also Junge, da hatten wir zwar da hatten wir natürlich Aufnahmen mit denen gemacht, Interviews gemacht, also im Vorfeld, bei Geschwister auch, ja, so, und bei dem zweiten, weil das alles nicht professionelle SchauspielerInnen waren. Und da, ja, aber eigentlich muss man ja letzten Endes auch nach seinem Gefühl entscheiden, ob das hinhaut oder nicht, sozusagen, ne? Also man kann natürlich bei denen, dann muss man bei nicht professionellen Schauspielerinnen muss man eben gucken, dass die keine Angst vor der Kamera haben. Ne? Und das kann man eigentlich nur rausfinden, indem man mit denen ein bisschen was dreht im Vorfeld. Ne? So. Und das ist eigentlich, das muss irgendwie ausgeschlossen sein. Ne? So, und das ist auch nicht selbstverständlich, ja? Weil die meisten sind dann doch befangen vor der Kamera. Und das ist ja bei den professionellen Filmschauspielern nicht so natürlich, aber genau, also das ist dann insofern auch schon mal ein Unterschied.
Sind so Menschen im Hintergrund, die im Film vorkommen, landen die dort zufällig, oder ist das sind die bewusst dort, wo sie sind? Es gibt so manche
Du meinst jetzt
Szenen,
so kleinen Rollen oder
ja,
kleinen
so gar nicht
Komparsen?
wirkliche Rollenmenschen, die irgendwo im Hintergrund ins Auto einsteigen.
Ach so, ja, nee, das wird, da gibt's ja Agenturen, die
Ja.
sozusagen zuständig sind für Komparsen und Kleindarsteller, und es gibt aber für kleinere Rollen, wo es dann noch ein paar Sätze gibt, oder da kümmern sich dann schon auch die Castingagenturen für drum, und sozusagen jemandem oder mir das dann eben vorzuschlagen, sozusagen, und dann gucke ich, da gibt es dann auch in der Regel Material, was man sich angucken kann, oder man muss die dann eben auch mal treffen. Und auf der Grundlage kann man sich entscheiden, aber da gibt's schon jemand, der einem dann auch, also gab's jetzt zuletzt zumindest, also der einem so zuarbeitet, dann so, die Kasterin, in dem Fall Ulrike Müller war das da.
Aber kann es auch passieren, dass ich zufällig, wenn ich jetzt in Berlin unterwegs bin, in einem Film von dir lande und das gar nicht weiß?
Ja, also kann dann schon, dass du es nicht weißt, eher nicht, aber gut, wenn ich jetzt was zu sprechen hast, ist es ja nicht zufällig sozusagen, aber
Nein, aber wenn ich wirklich nur so im Hintergrund vorbeigehe oder sowas, ist das passiert sowas?
naja, also das haben wir ja eigentlich kaum gehabt jetzt. Also, aber es gibt natürlich, wenn du jetzt auf der Straße drehst und das ist jetzt nicht alles großräumig abgesperrt, dann hat man natürlich öfter Situationen, wo Leute einfach durchs Bild, also weiter weg, so durchs Bild
Man hat bei
laufen.
dir das, deswegen die Frage, weil man bei dir das Gefühl hat, du nimmst die Stadt oder den Ort, wo du drehst,
Ja.
so auf, wie er halt ist. Und
Genau.
außer es gibt jetzt so wie gegen Ende des Films, wo es notwendig ist, dort
Ja,
abzusperren und
ja.
diese doch engen Straßen und Parkplätze, wo die da durchrauschen,
Genau, das ist
das wäre
aber,
ja
das ist
wirklich
was, genau,
gefährlich,
die
ja.
sind ja auch nachts dann tatsächlich leer dann und auch, also entsprechend dieser Szene dann eben. Aber naja, klar, also mich finde das schon auch interessant, sozusagen so das Dokumentarische der Stadt teilweise auch so zu erhalten. Ja, also das ist dann schon auch was anderes nochmal, ja, als wenn man sozusagen jetzt, wenn man hier aus dem Fenster rausguckt im Park, die Leute, wenn das jetzt alles Komparsen wären, das sähe einfach anders aus, ja, wenn
Ja.
man die jetzt so hinsetzen würde, ja, so und das finde ich schon auch reizvoll, sowas zu integrieren, sozusagen, das, was da ist. Und gleichzeitig muss man natürlich gucken, dass man die jetzt nicht zu deutlich erkennt und so weiter. Und dann muss man sie fragen,
Ja.
ob man, ob's,
Ob
und
das.
dann womöglich nochmal überholen muss oder wie auch immer. Also da muss man sich natürlich fragen, dann kriegen sie auch dann in der Regel so ein bisschen Geld für, so ein Komparsengage und so weiter. Aber das, ja, wenn man natürlich so mit dem Auto durch die Straßen fährt oder es gibt auch diese Einstellung da am Anfang zum Beispiel von im Schatten, ja, wo die Titel auf dieser langen Szene zu sehen sind, wo man einfach nur die Friedrichstraße durch so eine Glasscheibe sieht, wo Trojan dann eben dahinter sitzt und einfach diesen laufenden Verkehr und die Passanten so hin und her strömen sozusagen, ja, und das hat natürlich auch nur so als eine dokumentarische Einstellung, die schon auch fotografisch jetzt ein bisschen stilisiert ist gleichzeitig, aber nur durch das Dokumentar, zusätzlich dokumentarische auch eine Qualität, ja, also ohne das wäre es auch keine interessante Einstellung jetzt gewesen.
Das heißt, die Straße, wenn die da beginnt, dann quasi folgt man der Straße in deinem Film auch und man springt nicht, nur weil die Location da und dort besser ausschaut, von der Location zur
Genau,
nächsten.
das versuchen wir auf jeden Fall, ne, dass man da auch so räumliche Zusammenhänge so zusammenbaut, ja, die dann tatsächlich auch, ja, wo man, die man vielleicht auch sogar, wenn man möchte, so nachvollziehen kann, dann eben auch, ja, oder sie sind, dass sie eben irgendwie zusammengehören dann auch, anstatt jetzt nur nach so pittoresken Schauwerten oder so auszusuchen, ne, das finde ich auf jeden Fall auch immer eine Aufgabe, die ich mir stelle, und ja, das finde ich wichtig.
Was mich zu verbrannte Erde noch interessieren würde, wäre auch dieser, was so das, vielleicht auch diese Nervosität, die man als Zuseher hat, vielleicht auslöst, ist diese dauernde Anwesenheit von, ich sag's mal, Rauschen.
Ja,
Von,
ja,
vielleicht ist es einfach die Stadt, die
ja,
laut ist.
ja.
Und ist das irgendwie be besonders laut eingefangen worden?
Nee, also es
Oder
ist schon, ja.
ist die Stadt einfach so laut?
Die ist, also ich empfinde sie schon als laut und ist sie auch teilweise. Man ist eben nur daran gewöhnt, wenn man sich da so regelmäßig aufhält und filtert das einfach so weg im Grunde. Aber die Stadt ist schon laut und zum Beispiel diese Szene in dem Parkhaus mit diesen farbigen Fenstern am Anfang
Ja.
mit Alexander Fehling und Marie-Louise Hellem. Das ist so laut, dass wir den Dialog, den mussten die komplett nachsprechen. Ne? Also der war wirklich kaum kaum zu verstehen durch den Verkehrslärm, weil das auch so ein halb offenes Parkdeck gewesen ist eben und unten näher Alexanderplatz und so weiter immer viel Verkehr ist. Und das war, obwohl wir da im 7. Stock waren, wie auch immer, das ist da war der Dialog einfach nicht zu gebrauchen, sozusagen der Originaltondialog. Und den mussten wir richtig nachsprechen. Also dann teilweise vor Ort und teilweise sogar im Studio dann später. Weil es einfach, weil er so nicht zu benutzen war. Also die Stadt ist schon laut auch. Also und da, ja, da haben wir es, das war schon auf der Tonebene auch ein Thema sozusagen.
Es gibt dann, glaube ich, es gibt eine Szene, die im Wald spielt, wo verhandelt wird
Ja,
auch. Ich glaube,
ja.
ist es wahrscheinlich ruhiger, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Aber so dieses Grundrauschen,
Ja.
lustig, dass du auch ein Sun-T-Shirt anträgst,
Okay, ja.
Anhaster, die ja für sehr, für
Laute,
laute
lautes
und
Dröhnen.
Dröhnen, ja,
Ja.
bekannt sind. Ja. Aber das löst so als Zuseher, löst das schon so eine Daueranspannung aus, also bei mir war es zumindest so,
Okay,
ja.
ja, das ist gut zu wissen, also interessant zu wissen, also so, ja, und auch selbst in diesen Waldszenen sollte ich, also jetzt nicht so, da ist es schon eher so, das Bäume rauschen sozusagen, aber es ist eben trotzdem noch so ein bisschen Stadt da,
Irgendwo in der Ferne
es ist
hört
ja auch
man.
tatsächlich auch ein Teil der Stadt und auch nicht so völlig am Stadtrand eigentlich dieser Tiergarten, Quatsch, der Tegeler Forst, da ist schon auch Verkehr dann drumherum, ja, und das sollte dann auch so eine gewisse Präsenz haben, ohne dass das jetzt sich zu sehr aufdrängt dann eben.
In Wien wird jetzt ja im Filmmuseum dein Gesamtwerk fast, glaube ich,
Ja.
gezeigt. Also wirklich alles in Kooperation mit dem Arsenal von Berlin und Arsenal on Location. Wie ist das für dich als Filmemacher, der ja so im Hier und Jetzt arbeitet, dann so auch so auf das eigene Werk zu sehen und vielleicht ein bisschen so die eigene Musealisierung mitzuerleben.
Ich sehe das so ein bisschen entspannter sozusagen, dass ich jetzt nicht dass es das nicht so begreife, dass es jetzt aber auch gut ist, ja, sondern dass eben was bisher da ist, dass man sich das hier eben angucken kann. Und ich gucke die Filme ja jetzt auch nicht noch mal mit. Also ich rede natürlich gerne drüber, aber insofern ist das jetzt nicht so anstrengend, wie es vielleicht scheint. Also nee, im Gegenteil. Also ich finde das ja, das ist schon auch ja, also mich freut das, ja, denn das ist auch eine Form von Aufmerksamkeit und das Österreichische Filmmuseum ist ja auch eine Adresse mit internationaler Strahlkraft. Das ist auch in Deutschland eine Adresse, die man so kennt, sozusagen als Filmschaffender und insofern finde ich das erstmal super.
Und das ist ja also ein Museum, wo ja aktiv, das sich ja als Filmpräsentationsmuseum sieht. Also es wird ja
Genau.
Film gezeigt und jetzt nicht nur.
Genau, also so, genau, das begreife ich jetzt auch gar nicht so. Also jetzt so, dass jetzt
Der
sozusagen
Film wirkt dann ja auch
irgendwas
so.
vorbei ist und jetzt guckt man nochmal drauf, sondern ja, es ist, eben gibt jetzt die Filme zu sehen, die ich halt so bisher so gemacht habe. Und ja, ich bin
Aber
da schon.
fällt dir das schwer, die Filme nochmal dir anzusehen, also wenn du es jetzt machen würdest?
Ja, das würde mir schon ein bisschen schwer fallen, aber ich habe das ja kürzlich auch noch machen müssen, jetzt hier bei meinen ganzen, zumindest bei den Arbeiten, die analog gedreht worden sind, weil die jetzt so sukzessive in den letzten Jahren digitalisiert
Na,
worden sind,
okay.
ja, und das heißt dann schon, dass man dann auch in zig Versionen, Farbbestimmungsversionen, auf die drauf guckt und so weiter. Also da habe ich den schon nochmal so richtig, habe ich mich dann nochmal so richtig mit beschäftigen müssen. Also das ist schon auch nicht so unanstrengend, finde ich, wenn man so alte Sachen nicht dann nochmal so eintauchen muss. Ansonsten mache ich das jetzt nicht so gerne, dass ich zumindest, also es sei denn, der Film liegt jetzt schon lange zurück und da dann nochmal drauf zu gucken, das ist dann manchmal auch ganz lehrreich oder okay, aber die habe ich ja jetzt, die aktuelleren Filme, die habe ich ja jetzt auch zigmal gesehen und tausendmal durchgegangen, also die kenne ich ja mehr oder weniger so auswendig sozusagen und da Und auch mit Publikum auch schon gesehen und so weiter. Und das finde ich jetzt eher anstrengend, sich dann, man sieht ja immer Sachen auch, also jetzt, das finde ich ja gerade bei den aktuellen Sachen auch anstrengend, die man dann auch ein halbes Jahr oder Jahr später wieder ein bisschen anders machen würde. Auch, und das, da gucke ich dann lieber nach vorne und versuche mich mit dem nächsten Film zu beschäftigen.
Du wirst oder wurdest ja auch immer dieser Berliner Schule zugerechnet. Spielt das noch irgendwie eine Rolle für dein Schaffen?
Also ich würde sagen, nein, also so weniger, ja, so, also das ist ja eh eine Zuschreibung von außen, die haben wir uns ja nicht selber gewählt, sozusagen. Es war eine Presse, die Presse so in die Welt gesetzt. Und was, gut, vielleicht hat das zwischenzeitlich mal ein bisschen Aufmerksamkeit generiert, kann ich nicht so sagen, aber ja, also inzwischen, so nach 20 Jahren, ist der Begriff, glaube ich, so ein bisschen verbraucht und auch ein bisschen inhaltsleer inzwischen, ne? So, da diese einzelnen Filmografien, ja, so die dann sich doch in unterschiedliche Richtungen, ohne dass ich das jetzt in irgendeiner Form beurteilen will, aber entwickelt haben, dass es das auch gar nicht mehr so greift jetzt so richtig, ne? Also die jetzt so unter einen Hut zu packen zu wollen. Deswegen, ja, kann ich da jetzt inzwischen nicht mehr so viel mit anfangen. So würde ich das formulieren.
Wie ist denn das, weil das ist ja auch so ein Thema, vielleicht um das Ganze noch ein bisschen so abzurunden, aber dieses Trojan, der Hauptcharakter, ist da ja mit dieser neuen Welt irgendwie konfrontiert, auch mit der Digitalisierung im Prinzip. Er kommt irgendwie aus einer analogen Welt, kommt in eine
Ja.
digitale Welt. Plötzlich gibt es in diesem Team, und er ist ja skeptisch, einen IT-Profi, sage ich jetzt mal, der das Museum schon am Computer vorbaut
Ja.
und damit er sehen kann, okay, wo sie lang gehen müssen, der gar nicht mehr beim Einsatz dann wirklich
Genau.
dabei ist. Und spiegelt sich deine Arbeitsweise da auch irgendwie wieder? Also musst du dich auch immer mehr mit Themen der Digitalisierung beschäftigen? Ist das was dich
Ja,
beschäftigt?
wobei ich mich da, glaube ich, so ein bisschen leichter tue als Trojan vielleicht. Also weil ich jetzt sozusagen das ja, so schneller akzeptiert habe jetzt für meine eigene Arbeit, würde ich mal sagen. Ja, so, aber natürlich ist das ein Prozess, wenn man sozusagen ja, so analog sozialisiert ist, sozusagen, ja, so mit Zelluloid-Material gewohnt war zu drehen, ist es schon, war das schon, also so ein Übergangsprozess, der ja eigentlich schon auch nicht so einfach war. Also ja, ich meine, es gibt ja inzwischen dann schon wieder so Bewegungen, dass wieder auf analog gedreht wird in
Auch
auf
Kostenfrage natürlich, wahrscheinlich.
bitte.
Eine
Eine
Kostenfrage.
Kostenfrage, ja, genau. Und zusätzlich auch, ja, genau. Also da habe ich jetzt allerdings so nicht so wirklich sentimentale Gefühle oder sentimentale Haltung zu. Also kann das irgendwie verstehen, dass da Leute sich dem wieder so zuwenden oder da dem immer noch nachhängen, aber das geht mir eigentlich weniger so. Also ich finde, da habe ich kann da mich da durchaus adaptieren an sozusagen diese neuere Technologie oder interessiert mich eigentlich auch, mich damit zu beschäftigen auch. Und also da bin ich, glaube ich, so ein bisschen offensiver als Troja.
Jetzt bist du ja mit dieser Berlin-Trilogie so um die Ende der 90er, Anfang der 2000er so richtig bekannt geworden. Und jetzt quasi kommt wieder eine Trilogie oder der dritte Teil steht dann irgendwann bevor. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr 14 Jahre dauern, schätze
Nee,
ich,
der
oder?
ist schon in Planung.
Das ist schon in
Ja.
Planung. Ist es so über die Jahre einfacher oder teilweise auch schwerer geworden, deine Visionen dann auf Film zu bringen? Hast du da eine Einschätzung?
Naja, das ist, heißt ja nun erstmal, dass man überhaupt erstmal die Möglichkeit dazu kriegt, sozusagen den Film auch zu drehen, den man so vorhat. Und das ist eigentlich jedes Mal wieder schwer. Ja? Also das ist eigentlich immer, also jetzt auch nach neun Filmen war das jetzt hier bei Verbrannte Erde auch Der zehnte war das auch ungewiss, wie das nun ausgeht mit der Finanzierung. Und es war dann, hing dann am Ende dann auch wieder am seidenen Faden, dass wir ihn überhaupt drehen können oder konnten. Also insofern, das ist eigentlich immer ein Prozess, der extrem viele Unwägbarkeiten, Unberechenbarkeiten mit sich bringt, und man kann nie sicher sein, dass sozusagen der nächste dann auch, dass das so von selbst läuft, oder das ist immer ja schon so ganz schönes Zitterspiel in der Regel, also die Finanzierung eines Films, und das ist auch nicht besser geworden. Ja.
Aber das gab's oder wie oft gab es den Moment, dass du gedacht hast,
Das
das wird mir zu blöd?
ja, das gab es schon öfter natürlich, ja. Also ich meine, ich hatte ja zum Beispiel Ferien, den Film Ferien, 2007 ist er rausgekommen, den haben wir zweimal verschieben müssen, weil die Finanzierung zweimal kurz vor Drehbeginn geplatzt ist. Ja, es war eine unterschiedliche Konstellation. Und da war ich auch noch so mein eigener Produzent, und das hat dann erst im dritten Jahr funktioniert mit einem sehr kleinen, also verhältnismäßig kleinen Etat. Und das hat mich dann schon in massive Schulden gestürzt im Grunde, ja, so diese Verzögerung da um 2 Jahre.
Auch so auch eigenes Geld quasi reingesteckt.
Naja, insofern reingesteckt, als dass man in diesen 2 Jahren nichts verdient hat,
Okay,
sozusagen.
ja,
Ne? Also
also.
insofern, ja, so, also jetzt nicht, ne, es ging jetzt nicht konkret in den Etat des Films ein, aber ich habe in den 2 Jahren halt kaum was anderes machen können, sozusagen, ja, weil man eben dann, vielleicht war es auch nicht vernünftig, keine Ahnung. Jedenfalls, weil ich dann doch drauf gesetzt habe, dass wir den irgendwie nächstes Jahr gedreht kriegen, sozusagen. Ne? Das war natürlich schon, und da haben wir ihn dann schließlich gedreht mit 500.000 dann im dritten Jahr. Und ja, das war auch soweit okay, aber ich habe da natürlich auch, der Etat war ja so klein, dass ich auch selber dann letztlich kaum was verdient habe eigentlich. Und eigentlich auf so einem Berg von Schulden saß, und da dachte ich auch, das geht so nicht weiter. Genau.
Es geht nur einmal.
Ja, genau.
Aber was ist vielleicht ganz kurz, vielleicht, was ist dann trotzdem das, was dich immer wieder zum Film zurückbringt? Also
Ja, ich
was
meine,
kann Film, was nichts anderes kann vielleicht?
naja, das ist ja erstmal das, was ich mir so ausgesucht habe, was ich auch gerne machen will, was ich kann auch ein bisschen Grad, aber was ich in erster Linie gerne machen will, und das ist natürlich schon, weiß ich schon auch, dass das ein Privileg ist überhaupt, ja, eine Arbeit machen zu können, die man auch tatsächlich machen
Ja.
will, ja, und es ist eben, ja, und das gilt ja nach wie vor für mich, dass ich mir auch gar nichts anderes vorstellen kann, im Grunde, ja, so, oder da im Grunde so mein größtes Herzblut, größte Leidenschaft reinfließt, ja, und das will ich natürlich so lange wie möglich verfolgen, ja, ja, was ist so das Besondere am Film? Das kann ich jetzt so allgemein gar nicht sagen. Also oder ja, also dass es so ein Mittel ist, dessen man sich so der Welt vergewissern kann im gewissen Sinne, ja, ja, also zum Beispiel, wenn ich dann so Orte suche für einen neuen Film, und dann gehe ich oft so alleine erst los und dann erst später mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, also so dieses Gucken, ja, da so Orte zu finden, sozusagen, oder auch überhaupt mal so genauer auf die eigene Stadt oder wo auch immer gedreht werden soll, sich das so anzugucken, das finde ich zum Beispiel extrem lehrreich und jedes Mal wieder, und auch interessant, und das sind so Sachen, die ich eigentlich so lange wie möglich machen möchte.
Ich würde zum Abschluss noch gerne ein paar ganz kurze Fragen gerne mit kurzen Antworten stellen.
Okay, ich probier's.
In welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Neapel. Also habe ich auch schon öfter gemacht. Also das ist eine Stadt, die mich wirklich interessiert.
Die auch immer in Bewegung ist, oder?
Ja, das ist eine
Irgendwie.
wilde Stadt. Absolut, ja. Ja.
Welcher Film hat dich zuletzt verstört? Positiv wie vielleicht auch negativ verstört?
Ja, also es ist schon eine Weile her. Also den fand ich wirklich extrem berührend, diesen Film von der Zoe Gao, heißt sie, amerikanisch-chinesische Filmemacherin. The Rider. Sehr toller Film. Ja.
Gibt es ein Buch, das du uns gerade empfehlen kannst?
Was habe ich denn gerade gelesen? Ja, es ist gut, aber es ist vielleicht ein bisschen super naheliegend, aber ich lese es gerade. Also, weil ich jetzt an dem dritten Teil von der Trilogie arbeite und diese Bücher von Richard Stark auch tatsächlich eine Inspirationsquelle für diese ganze Figur auch war von Trojan. Jetzt lese ich da jetzt gerade noch mal eins, was ich noch nicht kannte. Slayground heißt das.
Okay.
Ich glaube, es gibt so.
Slayground.
Slayground ist jetzt wieder zumindest vor ein paar Jahren im Englischen nochmal neu rausgekommen. Und von Richard Stark, Slayground, Kriminalroman.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Wow, das ist aber schwierig. Ja, weiß ich auch nicht. Also jetzt hier Nick Drake hatte ich vor kurzem was gehört. Das ist natürlich, das höre ich dann immer wieder. Das ist natürlich so ein Ohrwurm, den man nicht so los wird. Five Leaves Left heißt es, glaube
Okay,
ich.
ja.
Ja,
Ja.
Nick Drake. Ja. Ja.
Was soll von dir und von deiner Kunst, von deinen Filmen einmal bleiben?
Das entscheiden ja die Zuschauer eigentlich. Ja, also dass wenn das nicht mehr geguckt werden soll oder niemand es mehr gucken will, dann ist das eben so. Aber ich fände es natürlich gut, wenn es die Möglichkeit gäbe, die Gelegenheit zu haben, die Filme zu gucken, wenn man es möchte. Insofern bin ich ganz froh, dass auch die Älteren jetzt so digitalisiert wurden und dadurch wieder neu zugänglich sind.
Und irgendwelche letzten Worte heute?
Ja, also ich bin total gespannt. Heute um 18 Uhr, 20:30 Uhr laufen die ersten beiden Filme in Schatten, Verbrannte Erde. Und ich bin total gespannt und freue mich auf den Start der Retro.
Dankeschön.
Ich danke dir.
Ja, das war Thomas Aslan. Sein Werk, das wirklich zum Empfehlen ist, ist jetzt noch im Wiener Filmmuseum zu sehen. Vielleicht geht es sich ja aus für die eine oder den anderen von euch. Alles Liebe, mein Name ist Philipp Dulle und wir hören uns bei der nächsten Folge.